Jetzt schaltet sich die Aufsicht über den Nachrichtendienst in die sogenannte Krypto-Affäre ein. Denn der Bericht der zuständigen Delegation des Parlaments hat auch gezeigt, dass der Nachrichtendienst noch bis 2014 Akten zum Thema vernichtet hat. Und das sei eben möglicherweise illegal gewesen. Was steckt hinter dieser Meldung? Darüber sprechen wir gleich mit einem Historiker, der sich mit diesem Thema bestens auskennt, mit Sascha Zahler. Er ist Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für Geschichte, hier in 4x4. 4x4, das sind ausgewählte Themen aus dem Programm von SRF News. 4x4 gibt es auch als Podcast, srf.ch/audio. Im Studio begrüßt Sie Salvador Atassoy. Der Schweizer Nachrichtendienst habe bis vor 6 Jahren, bis 2014, noch Akten vernichtet und das widerrechtlich. Zu diesem Schluss kommt die Geschäftsprüfungsdelegation der Eidgenössischen Räte. Sie hat einen Bericht verfasst zur Spionageaffäre um die Zuger Krypto AG. Der Bericht stützt sich dabei auch auf noch vorhandene Akten des Nachrichtendienstes. Diese wurden nicht etwa im Bundesarchiv aufbewahrt, sondern in einem geheimen Bunker unter Verschluss. Auch das wirft Fragen auf. Sascha Zahler ist Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für Geschichte. Andrea Christen hat mit ihm gesprochen und ihn gefragt, dass der Nachrichtendienst bis 2014 illegal Akten vernichtet haben soll. Überrascht Sie das?
Ja, nicht wirklich. Es ist ja notorisch, dass die Nachrichtendienste sich der Archivierung entziehen oder zu entziehen versuchen. Es ist natürlich so, dass im Bundesgesetz über die Archivierung von 1998 ganz deutlich festgestellt ist, dass die Aktenbildner, also auch der Nachrichtendienst, dem Bundesarchiv die Akten anbieten muss. Der Entscheid, ob etwas archivierungswürdig ist, liegt nicht im Ermessen des Aktenbildners, sondern muss beim Bundesarchiv liegen.
Nun könnte man argumentieren, ein Nachrichtendienst unterscheidet sich von anderen Bundesstellen, auch das Tätigkeitsfeld unterscheidet sich stark. Gelten denn beim Thema Archivierung und Archivierungspflicht für den Nachrichtendienst spezielle Regeln?
Grundsätzlich basiert die Archivierung auf dem Bundesgesetz von 1998. Und in diesem Bundesgesetz gibt es keine in diesem Sinne Ausnahmeregelung für Teile der Verwaltung. Es ist aber so, dass in spätere Gesetze und in spätere Verordnungen vor allem diese Klarheit des Bundesgesetzes über die Archivierung zunehmend erodiert wurde. Der Bundesrat hat zunehmend in eigener Kompetenz auf dem Verordnungsweg die Klarheit des Bundesgesetzes über die Archivierung erodiert. Es ist jetzt eine gute Sache, dass das Parlament ein Postulat im Ständerat angenommen hat für eine Gesetzesevaluation über das Bundesgesetz über die Archivierung. Und wir erwarten mit Spannung die Resultate dieser Gesetzesevaluation. Und ich denke, dass im Rahmen dieser Debatte auch dringendes Klärungsbedarf bezüglich dieser Frage, die uns jetzt beschäftigen, notwendig sein wird.
Was ins Bundesarchiv kommt, hat in der Regel eine Sperrfrist von 30 Jahren. Akten des Nachrichtendienstes, die haben teils Sperrfristen von bis zu 80 Jahren. Das scheint mir unheimlich lang zu sein. Sehen Sie das auch so?
Ja, eindeutig. Also schon die 30 Jahre sind enorm lang. Also wenn Sie sich vorstellen, dass wir heute erst Zugang über Akten von 1989 haben, also das war noch Kalter Krieg, das war eine komplett andere Epoche. Und in der Tat hatte der Gesetzgeber vorgesehen, dass die Schutzfristen vom Bundesrat festgelegt werden müssen, also die verlängerte Schutzfristen. Tatsächlich ist es so, dass die Handhabung nicht in diesem Sinn erfolgt und die Praxis hat gezeigt, dass die Ämter relativ einfach Fantasie-Schutzfristen eben bis zu 80 Jahren ohne Probleme durchsetzen können. Und das Schlimme an diesen hohen Schutzfristen ist nicht nur, dass man damit einen legitimen Teil der Geschichtsforschung verhindert, aber die verursachen unendlich große Kosten, weil jeder Einzelgesuch muss dann einzeln bearbeitet werden. Also eine liberale Handhabung von Schutzfristen ist nicht nur demokratietheoretisch eine gute Sache, sondern es ist auch finanziell interessant.
Hat das Bundesarchiv als Empfängerin von Aktenbeständen des Bundes genug Macht und auch genug Druckmittel, um einzufordern, welche Akten da ins Archiv gehören?
Tatsächlich ist das Gesetz sehr klar. Und tatsächlich scheint das Bundesarchiv auch sich immer einzusetzen, aber sie sind offensichtlich immer aufgebraucht. Das heißt, das Bundesarchiv hat keine koerzitiven Mittel gegenüber der Verwaltung. Die Notwendigkeiten, die im Gesetz festgehalten sind, auch durchzusetzen. Und das beginnt bei der Anbieterpflicht. Also offenbar gibt es Ämter, welche sich der Anbieterpflicht entziehen, und es endet mit der Frage der Schutzfristen, die eben häufig viel zu lang angesetzt werden. Und es gibt im Anhang 3 der Verordnung zum Bundesgesetz über die Archivierung eine Liste der Aktenbestände, die einer verlängerten Schutzfrist unterstellt sind. Mittlerweile gibt es Dutzende und Dutzende von Seiten, da ist es eine unendlich lange Aufzählung von Beständen, die eben als Ausnahme geltend gemacht werden. Die Anzahl der Ausnahmen, also der verlängerten Schutzfristen, ist im Moment meines Erachtens komplett außer Kontrolle geraten. Und das verursacht nochmals auch immense Kosten, weil man hier dann Aktenbestände besonders verwalten muss, ohne dass sie einfach für die Forschung zugänglich werden.
Das sagt der Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für Geschichte, das war der Historiker Sascha Zahler. Und jetzt geht es hier um das Verhältnis Australien-USA. Denn viele konservative Politikerinnen und Politiker haben wenig Freude am Wahlsieg von Joe Biden. Ein Streitpunkt könnte die Klimapolitik werden. Australien werde hier seinen eigenen Weg gehen, sagte beispielsweise Premier Scott Morrison. Was also ist von Joe Biden zu erwarten? Darüber sprach ich heute früh mit Ozeanien-Korrespondent Urs Welterlin in Australien.
In erster Linie eine wirkliche Kehrtwende der Klimapolitik. Unter Präsident Trump, da hatte Australien und die USA hatten viele Gemeinsamkeiten, eine ähnliche Ideologie. Man kann es so ausdrücken, Wirtschaft und Wachstum vor Umwelt. Und Australien hat sich dementsprechend auch in den internationalen Foren, Pariser Abkommen zum Beispiel, oftmals im Duett mit der Trump-Administration quergestellt. Und Präsident Biden soll ja jetzt Klimaschutz zu einer Priorität machen.
Wird Australien also unter Biden, unter diesen Vorzeichen, an der aktuellen Klimapolitik festhalten können?
Das glaube ich jetzt mal wirklich nicht. Nicht nur ist Australien pro Kopf hat es die höchsten Klimaemissionen der westlichen Welt. Es ist auch der größte Kohleexporteur der Welt, nämlich mit 50 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Also langfristig bricht hier wirklich der Markt zusammen, Australiens Markt. Und wenn jetzt natürlich noch die Amerikaner sagen, die Australier sollen sich jetzt, etwas robust ausgedrückt, endlich in den Hintern kneifen, was Klimaschutz angeht, dann hat Australien ein echtes Problem.
Das ist also die eine große Baustelle, die Klimapolitik. Die andere, das ist die Handelspolitik. Hier steht China im Zentrum, China der größte Handelspartner für Australien. Biden gibt sich China kritisch. Was bedeutet das für Australien?
Ja, es ist sehr schwierig, das einzuschätzen, aber man kann voraussetzen, Australien ist in dieser Weltregion eine Art Statthalter von Washington. Und wahrscheinlich genau deshalb hat es in den letzten Monaten große Probleme gegeben mit China. Handelsboykotte, Getreide, Fleisch, Mineralien sind betroffen. Und der Grund war eigentlich ganz klar die Forderung Australiens, die Ursache des Covid-19-Virus zu finden. China verstand das ganz klar als Angriff. Es wird gemunkelt, dass diese Aussage, eben dieses Covid-19-Virus, den Ursprung zu finden, möglicherweise auf Bitten von Trump geschehen war. Was Biden angeht, ich bin nicht sicher, ob er tatsächlich auch so aggressiv gegen China vorgehen wird wie Trump. Er scheint eher etwas versöhnlich, konsenssuchend zu sein. Das könnte wirklich dazu führen, dass Australien im Regen stehen bleiben wird, während sich Peking und Washington in den nächsten Monaten und Jahren wieder näher kommen.
Schauen wir jetzt kurz noch auf die Politik, denn einzelne australische Politiker haben sich Donald Trumps Vorwurf des Wahlbetrugs angeschlossen, darunter etwa der frühere australische Finanzminister und Botschafter in Washington, Joe Hockey. Widerspiegelt das jetzt generell die Stimmung in Australien oder sind das einfach einzelne Stimmen?
Hockey ist eine Ausnahme. Und zwar das Spielen meines Erachtens persönliche Interessen mit. Er ist ein sehr enger Vertrauter von Trump. Er ist ein Golf-Buddy, also er spielt Golf mit ihm. Und er hat jetzt, nachdem er nicht mehr Botschafter ist, hat er eine private Beraterfirma in Washington aufgemacht. Er hoffte sicher auf viele Aufträge aus der republikanischen Partei, mit der er sehr verbunden ist. Generell muss man schon sagen, glaubt man hier an die Qualität des Wahlsystems in Amerika und auch an das Wahlergebnis. Ausnahmen gibt es natürlich, Fantasten in den rechtskonservativen Murdoch-Medien zum Beispiel, die immer noch an einen Sieg ihres Helden Trump glauben, genauso wie das gewisse Kommentatoren auch in den USA tun.
Einschätzungen von Ozeanien-Korrespondent Urs Welterlin in Australien. Von Australien zurück in die Schweiz. Der Polizei im Kanton Waadt ist ein Schlag gegen ein europaweites Filmpirateriennetzwerk gelungen. Sie hat diese Woche 3 Männer verhaftet, die Teil dieses Netzwerks sein sollen. Das Netzwerk brachte laut Polizei eine Multimedia-Box auf den Markt, über die urheberrechtlich geschützte Inhalte empfangen werden konnten. Rund 20'000 solcher Boxen im Wert von über 2 Millionen Franken wurden verkauft. Die Multimedia-Box soll beim illegalen Streaming von Filmen und Serien geholfen haben und das in Zeiten, in denen Streamingdienste wie Netflix, Disney Plus und andere boomen. Jonas Bischoff wollte von unserem Digitalredaktor Jörg Tschirn wissen, wie die Box genau funktioniert.
Es geht um die sogenannte K-Box oder K-Box, die die nun verhafteten Männer verkauft haben. Das ist eine mit dem Internet verbundene Box, die man an den Fernseher anschließen kann, eigentlich so, wie man das auch von anderen Streaming-Boxen wie zum Beispiel Apple TV kennt. Und wie bei solchen Boxen gewohnt, konnte man auf der K-Box Apps installieren. Unter dem Betriebssystem Android ging das. Apps, mit denen man dann Filme oder Serien streamen konnte. Konkret waren es rund 7'000 Filme und 75'000 Episoden von TV-Serien, die da angeboten wurden, urheberrechtlich geschützte Inhalte, die mit dieser K-Box eben wohl illegal gestreamt wurden. Den Rechtehaltern sei dadurch ein Schaden von fast 2 Millionen Euro entstanden.
Was weiß man sonst noch über dieses Netzwerk, das jetzt von den Behörden aufgelöst wurde?
Dieses Netzwerk soll europaweit operiert haben, also amerikanische Filmstudios haben das bemerkt und sollen dann die Schweizer Behörden darauf aufmerksam gemacht haben. Und in einer koordinierten Operation zwischen der Schweiz, Deutschland, Frankreich, den Niederlanden und Monaco ist dieses Netzwerk nun ausgehoben worden. 11 Server, auf denen die Filme, die Serien gespeichert waren, sollen in all diesen Ländern gleichzeitig beschlagnahmt worden sein, melden die Behörden. Den verhafteten Schweizer wird vorgeworfen, dass sie eine aktive Rolle gespielt hätten bei der Bereitstellung der Inhalte und der Verwaltung der Server.
Ein solcher größerer Schlag gegen die Filmpiraterie, für mich tönt das irgendwie wie eine Meldung aus den Nullerjahren. Es gibt ja heute zahlreiche legale Streaming-Angebote, Netflix, Amazon Prime und so weiter. Ein wie großes Geschäft ist die Filmpiraterie im Jahr 2020 denn überhaupt noch?
Also ein Argument vieler Leute, die Online-Piraterie nutzen, um so Filme oder Serien zu schauen, das ist, sie würden das nur tun, weil es eben keine legale, einfache oder nicht zu teure Möglichkeit gäbe, an solche Inhalte zu kommen. Und tatsächlich hat man gesehen, dass mit dem Aufkommen von Streamingdiensten wie zum Beispiel Netflix, Streamingdienste, die es eben einfach möglich machten, an Filme online zu kommen, Serien online zu kommen, dass mit dem Aufkommen solcher Streamingdienste die Film- und Serienpiraterie tatsächlich zurückgegangen gegangen ist. In letzter Zeit hat sie nun aber wieder zugenommen, nicht zuletzt, weil Streaming-Inhalte heute auf sehr viele Plattformen verteilt sind. Also neben Netflix gibt es zum Beispiel auch Disney Plus und viele andere solche Dienste. Und viele Leute können oder wollen sich ein Abonnement für all diese Dienste nicht leisten. Was die Frage angeht, wie groß das Geschäft mit der Filmpiraterie ist, die ist sehr schwer zu beantworten. Die Rechteinhaber, also Filmstudios zum Beispiel, die sagen, ihnen würden wegen solcher Piraterie jedes Jahr Dutzende, wenn nicht gar Hunderte Millionen von Dollar entgehen. Meistens handelt es sich da allerdings um Worst-Case-Szenarien. Es ist ja nicht gesagt, dass jeder, dass jede, der oder die einen Film auf einer Piratenseite herunterlädt, diesen Film sonst auch im Kino wäre schauen gegangen. Es gibt aber schon Piratengruppen, die mit ihrer Arbeit Millionen verdienen können. Es gibt auch andere, die es eigentlich nur machen, um Anerkennung innerhalb der Szene zu suchen, aber es gibt eben auch solche, die damit Millionen verdienen, durch Werbung zum Beispiel auf der Seite oder durch Abonnemente oder Verkäufe von Inhalten oder Hardware, wie es zum Beispiel jetzt diese K-Box war.
Das sagt SRF-Digitalredaktor Jörg Tschirn. Und jetzt sprechen wir über islamistischen Terrorismus. Der Anschlag in Wien vergangene Woche, davor in Nizza, es sind nur zwei der jüngsten Beispiele. Was auffällt, die Täter sind immer Männer. Selten ist, dass Frauen als Täterinnen in Frage kommen. Das hat mit der Ideologie innerhalb der Terrororganisation IS zu tun, das sagt Daniela Pisoju. Sie ist Terrorismusexpertin am Österreichischen Institut für internationale Politik. Mit ihr hat Manuel Ramirez gesprochen.
Das ist ideologisch bedingt. Die Ideologie sieht gewisse Aufgaben vor für Männer und für Frauen. Die sind unterschiedlich. Frauen gehören in der Regel zu Hause. Ihre Aufgaben sind da, vor allem Kindererziehung. Und Männer sollten eben kämpfen.
Trotzdem sind Frauen wichtig für die Terrorgruppe IS. Weshalb?
Ja, also ihnen werden gewisse Aufgaben, Rollen zugewiesen. Frauen wurden auch so durch die Propaganda angelockt, indem man ihnen zum Beispiel eine Beschäftigung versprochen hat als Krankenschwestern oder Lehrerinnen. Und sonst allgemein sind sie eben für die Ausbildung der Kinder zuständig und haben sämtliche andere Aufgaben, wie gesagt, zu Hause. Frauen sind natürlich für den IS wichtig, weil ihre Aktivitäten absolut notwendig sind für das Überleben der Organisation. Also jemand muss sich um die Verwundete kümmern, um die Kinder, um die Männer. Vor allem deswegen, weil der IS eine besondere Organisation ist. Sie wollten ja einen Staat gründen. Also es ist nicht nur sozusagen eine Kampftruppe, sondern wollten sie tatsächlich einen Staat gründen. Und da braucht man Frauen genauso wie Männer.
Sie haben die Ausbildung der Kinder angesprochen. Wie muss ich mir die genau vorstellen?
Also es ist unterschiedlich, je nach Sicherheitslage. Damals wurden Kinder tatsächlich auch in die Schule geschickt. Und wenn es gefährlich war, dann wurden die Kinder zu Hause unterrichtet. Natürlich eine Hauptrolle hat die Religion gespielt. Und es waren alles Materialien, die vom IS für gut geheißen sind.
Daneben sind die Frauen des IS häufig auch in den sozialen Medien aktiv. Was treiben sie dort?
Auch in dem Fall sind die Gruppen getrennt. Also es gibt Frauengruppen online und sie beschäftigen mit unterschiedlichen Themen, auch alltägliche Themen wie zum Beispiel Schönheit oder Kochen oder wie man am besten Kinder erzieht. Andere Themen sind natürlich auch politischer Natur. Also Frauen waren auch sehr fleißig im Bereich der Propagandaverbreitung. Und in manchen Fällen ist man eigentlich zum Schluss gekommen, dass die Kommentare von Frauen schon etwas extremer waren als die von Männern, also als die zum Beispiel Köpfungsvideos kommentiert haben. Darüber hinaus sind die Frauen weiterhin auch online beschäftigt mit Hilfeleistung für Gefangene und natürlich auch mit Geld sammeln für die Organisation. Also das sind alles Aktivitäten, die eigentlich nicht kämpferischer Natur sind, aber trotzdem sehr wichtig für die Organisation.
Ich habe gelesen, als ich mich auf das Gespräch vorbereitet habe, dass der IS auch über eine Frauenbrigade verfügt. Was macht die?
Also diese Frauenbrigade ist so eine Art Sittenpolizei. Also sie muss sicherstellen, dass Frauen auf der Straße und allgemein sich so gemäß der Regeln vom IS verhalten. Und sie können und haben eben Frauen auch bestraft, in Fällen, wo sie gefunden haben, dass sie eben diesen Regeln nicht gefolgt haben. Das sind Frauen, die wir im Übrigen auch in Fotos sehen, in Fotos, wo sie Waffen in der Hand halten. Und es gab auch Spekulationen, dass eventuell diese Frauen auch an der Front gekämpft hätten. Bis jetzt sind diese Informationen umstritten.
Es scheint also so, als ob der IS klare Aufgaben vorgesehen hat für die Frauen, die Teil dieser Terrorgruppe sind. Gehört auch die Ausbildung als Kämpferin dazu?
An und für sich ist der bewaffnete Kampf nicht für Frauen vorgesehen. Das war eigentlich schon immer so. Vor ein paar Jahren hat der IS eine Ausnahme gemacht und gesagt, dass man theoretisch sich vorstellen kann, dass Frauen auch eventuell kämpfen könnten, aber nur in dem Fall, wo nicht ausreichend Männer gibt.
Und wie häufig war das bis jetzt der Fall, dass Frauen der Terrorgruppe IS tatsächlich gekämpft haben?
Es gibt zum Beispiel ein Video, wo man Frauen kämpfen sieht. Also man sieht solche Bilder, Videos ab und zu mal in der Propaganda. Aber wie bereits erwähnt, sind diese Informationen nicht wirklich bestätigt worden. Also wenn, dann ist es eine absolute Ausnahme, dass Frauen tatsächlich an der Front kämpfen.
Das sagt die Terrorismusexpertin Daniela Pisoyou in Österreich. Das war's von 4x4. Diese Sendung gibt's auch als Podcast srf.ch/audio.